Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie. Ich darf Sie begrüßen zu einer weiteren Folge unseres Endoskopie-Podcasts Good Morning Endoscopy auf endoscopiecampus.de seitens der DGEBV. Wir haben heute eine besondere Folge aus zwei, wenn nicht vielleicht sogar dreierlei Gründen. Zum einen ist es eine Jubiläumsfolge. Wir haben heute die 50. Folge dieses Podcasts und es gibt uns immer noch und es gibt uns sogar mit mehr Zuhören als wie je zuvor. Und das freut mich sehr besonders. Hier möchte ich mich auch gleich schon mal bei Ihnen bedanken für die Treue und für Ihr weiter bestehendes Interesse. Als nächstes haben wir heute einen Gesprächspartner. Es ist Dirk Wilhelm vom Klinikum Rechts der ESA der Technischen Universität München. Hallo Dirk, schön, dass du mitmachst.
Hallo Alex, schön, dass ich dabei sein darf. Und das 50. Jubiläum, das habe ich in meinem Alter auch erwischt. Von daher passt das ganz gut zur 50. Folge.
Das war auch absolut so beabsichtigt, dass wir das mehr oder weniger kombinieren. Nachträglich nochmal alles Gute im Übrigen. Ja, und das dritte Besondere an dieser Folge ist natürlich, wir sind ja auch ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Endoskopie und bildgebende Verfahren. Und Dirk Wilhelm ist schon seit vielen, vielen Jahren im erweiterten Vorstand der Gesellschaft und deswegen auch mehr oder weniger ein gut bekannter Repräsentant der DGEBV und auch auf allen unseren Veranstaltungen immer wieder ein gern gesehener Gast. Dirk, das Thema, das wir uns heute ausgesucht haben, ist dein Spezialgebiet. Warum es das ist, da werden wir uns auch gleich nochmal drüber unterhalten müssen. Das Thema ist Proktologie und ich habe es mal so weiter bezeichnet, wenn es am After juckt und blutet. Vielleicht mal, bevor wir ins Detail dieses doch manchmal etwas delikaten Themas uns nähern, stell dich vielleicht einfach mal vor. Ich hatte schon gesagt, du bist Chirurg, du bist am Klinikum Rechts der ISA tätig, du bist 50 Jahre alt geworden, aber es gibt sicherlich noch einiges mehr, was du uns noch erzählen kannst, bevor wir ins Detail gehen.
Das hoffe ich, dass ich noch ein bisschen mehr zu bieten habe. Du hast ja schon das Wichtigste gesagt, ich bin Chirurg und wir Chirurgen sind, was die Endoskopie anbetrifft, leider so ein bisschen träge geworden. Ich habe tatsächlich sehr lange Endoskopie aktiv betrieben, habe auch die chirurgische Endoskopie am Klinikum Rechts der ISA geleitet und habe dann mit bei der Verbindung oder Zusammenführung der beiden endoskopischen Abteilungen hier am Klinikum, die der Gastroenterologie und der Chirurgie maßgeblich mich beteiligt, war auch da der vorübergehende chirurgische Leiter, habe das aber aufgrund meiner Haupttätigkeit als kolorektaler Chirurg dann an eine Kollegin abgetreten, die das sicherlich besser macht als ich und mit mehr Liebe und auch Enthusiasmus. Das heißt, im Haupttätigkeitsbereich bin ich kolorektaler Chirurg und da gehört der Anus natürlich ganz besonders mit dazu und ist auch ein sehr wichtiges Organ. Ich glaube, wir werden da einiges besprechen können, nachdem es nicht nur blutet und juckt, sondern manchmal auch wehtut oder ganz andere Dinge passieren. Insofern, glaube ich, haben wir ein interessantes und spannendes Podcast. Andererseits durch die Tätigkeit als Proktologe, kolorektaler Chirurg, aber auch mit Kenntnis der Endoskopie weiß ich, dass der Anus für viele Endoskopiker so ein bisschen eine weiße Landkarte ist. Das heißt,
ja, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen.
Geht man natürlich durch, aber da schaut man nicht so hin, wie man es manchmal tun sollte. Und insofern, glaube ich, ist dieser Podcast vielleicht sehr interessant für viele, aber auch vielleicht mal so ein Thema, was bisher nicht so im Vordergrund stand.
Das sehe ich auch so und deswegen glaube ich, ist es auch absolut richtig, dass man sich dort drüber unterhält. Ich habe vielleicht mal das allererste Frage, du hattest ja selber gesagt, du hast viel endoskopiert. Muss man als Proktochirurg oder Proktologe endoskopieren können? Muss man da das flexible Gerät auch in der Hand halten können, mal als allererstes?
Das ist eigentlich eine gute Frage. Per se, die proktologische Untersuchung, wenn es wirklich die Proktologie betrifft, funktioniert sehr gut auch ohne flexibles Endoskop. Das heißt, man muss es nicht zwingend können. Andererseits weiß ich natürlich auch um die vielen Vorteile der flexiblen Endoskopie und was Befunddokumentation und möchte mal sagen, so Grenzbefunde zum Rektum anbetrifft, ist die flexible Endoskopie, wenn man invertieren kann etc., dann doch manchmal ganz hilfreich. Also es schadet sicherlich nicht, die flexible Endoskopie zu beherrschen. Zwingend notwendig für die meisten Befunde ist es nicht. Also man kann tatsächlich mit einem ganz rudimentären Instrumentarium schon sehr, sehr viel erreichen.
Gehen wir doch vielleicht gleich mal zum rudimentären Instrumentarium über. Ich habe mich immer so ein bisschen gefragt über die Instrumente, die ihr dort so benutzt in der Proktologie. Es ist ja eigentlich, wenn man es jetzt so ein bisschen vergleicht mit dem, was wir in der Endoskopie haben oder hatten auch. Wir haben HD, wir haben alles nur noch digital, wir haben inzwischen Künstliche Intelligenz, wir haben virtuelle Chromoendoskopie, wir haben Zoom, wir haben alles Mögliche. Und in der Proktologie haben wir immer noch, also berichtige mich, wenn es nicht so ist, immer noch ein starres Metallrohr. Und die Optik funktioniert irgendwie dahingehend, dass wir uns vorbeugen und mehr oder weniger mit der Nase so fast im Allerwertesten stecken und uns die Befunde angucken. Wie kann man sich denn das erklären?
Es ist einfach nicht notwendig. Natürlich ist es toll, was in der flexiblen Endoskopie und in der Hightech-Endoskopie heute alles verfügbar ist. Man darf dabei aber nicht vergessen, dass es wirklich nur um die ersten 2-3 Zentimeter des menschlichen Körpers geht. Und ich weiß nicht, ob du...
ersten oder die letzten, ja.
Oder die, ja.
wie man sieht.
Für uns fängt da unten das Leben an. Und das ist ungefähr, wie wenn ein Zahnarzt dich im Mund mit einem Endoskop behandeln würde. Das macht er auch nicht. Da reicht tatsächlich Licht und ein bisschen Exposition. Und ich glaube, der Vergleich zum Zahnarzt ist vielleicht in der Hinsicht gar nicht so schlecht. Es geht einfach sehr gut. Unsere Augen sind nicht schlecht. Natürlich hat man so ein bisschen Distanzwunsch manchmal. Das ist richtig. Aber wenn man den mal überwunden hat und sich der Thematik widmet, dann reicht tatsächlich dieses ganz primitive Metallrohr. Das gibt's heute auch als Einweginstrumentarium, gibt's in Kunststoff von verschiedenen Firmen. Also es muss nicht so das klassische Damenrohr sein oder Proktoskop sein, aber das reicht tatsächlich aus. Und wir müssen ja auch so ein bisschen, du bist sehr engagiert im Bereich Green Endoskopie, so ein Metallrohr, was du in Steri schmeißt, ist tatsächlich, was Klima anbetrifft, das Beste, was wir haben. Andererseits, und das vielleicht auch nochmal ganz, ganz wichtig, gleich zur Einleitung hier zu sagen, oft braucht man das gar nicht. Also ein Proktologen, der Erfahrung hat, der sich mit der Thematik auskennt, dem reicht meistens die alleinige Anamnese, um eine Diagnose stellen zu können und dann ergänzen die digital-rektale Untersuchung. Das heißt, die Proktoskopie oder die Rektoskopie sind häufig nur ergänzende Untersuchungen, um das zu bestätigen, was man eigentlich schon weiß. Das heißt, die Anamnese hat tatsächlich in der Proktologie eine ganz entscheidende Bedeutung noch. Du hast vorhin schon gesagt, wenn es juckt, wenn es brennt, wenn es blutet, das sind so Indikatorinformationen, die relativ leicht zur Diagnose führen. Wenn man dann den zeitlichen Verlauf und so ein bisschen den Patienten anschaut, das geht relativ leicht, dort sich ein Bild zu machen. Und wie gesagt, die Proktoskopie ist dann nur das Sahnehäubchen obendrauf.
Also dann versuche ich schon mal so ein kleines Zwischenfazit jetzt ganz am Anfang mal zu ziehen. Also das erklärt dir dann auch so ein bisschen, warum es vielleicht dann bei den Gastroenterologen nicht mehr so benutzt ist, weil es letztendlich ja dann das, was wir ja eigentlich machen, Endoskopieren, nicht mehr Teil davon ist. Ne? Du sagst selber, also ein hochleistungsdigitales Endoskop brauchen wir nicht. Es reicht die Anamnese, es reicht der Finger und es reicht vielleicht noch ein scharfer Blick auf den Befund. Bevor wir vielleicht, also ich sehe da noch ein paar andere Schwachstellen drin, da werden wir später vielleicht noch drauf zu reden kommen, aber vielleicht bevor wir mehr ins Detail gehen, wie häufig sind denn proktologische Erkrankungen überhaupt oder unterschätzen wir die denn oder letztendlich auch jetzt ein Gastroenterologe sieht ja in der Praxis viele, viele Patienten, die auch zur Vorsorgekoloskopie kommen, wie häufig würde er denn rein statistisch gesehen vielleicht auch proktologische Erkrankungen erkennen?
Proktologische Erkrankungen, ich meine, die Spannweite ist extrem groß. Ja. Und da gibt's von einem analen Ekzem über papillomatöse Veränderungen bis hin zu bösartigen Tumoren, Fissuren, Abszesse, Hämorrhoiden etc. Wenn man sich auf das Gebiet fokussiert hat, würde ich mal schätzen, sind sicherlich ein Drittel bis ein Viertel der Patienten irgendwie in einer Art und Weise proktologische Patienten, häufig allerdings auch in einem Schweregrad, der jetzt nicht unbedingt einer Behandlung bedarf. Aber tatsächlich sind proktologische Problematiken sehr häufig. Sie sind dann halt auch nicht unbedingt das, was der Patient zum Arzt bringen möchte. Das heißt, viele Patienten, die proktologische Erkrankungen haben, die sehen wir gar nicht in der Sprechstunde, sondern die kommen notfallmäßig über die Notaufnahmen oder melden sich mal unter Tag abends. Das heißt, ein Großteil, gerade die entzündlichen, also Fissuren, Abszesse etc., die sind tatsächlich eher das Programm im Notdienst und nicht unbedingt das, womit ein Patient sich elektiv in der Ambulanz vorstellt. Und das ist, glaube ich, auch noch eine ganz, ganz wichtige Information. Ich betreue ja doch viele verschiedene Krankheitsbilder und wir kennen alle die Patienten, die mit Problemen kommen, wo man sich denkt, naja, Eigentlich brauchst du keinen Arzt, sondern hast ein anderes Problem. Mhm. Proktologische Patienten habe ich tatsächlich ganz, ganz wenige gehabt, die nicht wirklich ein Problem gehabt haben. Das heißt, wenn jemand bereit ist, sich zum Proktologen zu begeben und sein Innerstes, Äußerstes, Anfang oder Ende seines Körpers, je nachdem, zu präsentieren, dann hat es meistens einen Grund. Und andererseits sind solche Patienten dann auch dankbar, wenn man ihnen helfen kann und eine vernünftige Diagnostik und Erklärung ihrer Beschwerden bieten kann. Also wirklich ein häufiges Erkrankungsgebiet, aber zum Glück auch häufig nichts Schlimmes.
Und jetzt Hämorrhoiden, sage ich mal, das ist doch eigentlich das, was, ich weiß nicht, 2/3 der Bevölkerung oder die Hälfte der Bevölkerung hat oder so.
Genau, richtig, ja.
Die sieht man ja oft, aber man würde sie ja letztendlich dann nur behandeln, wenn sie immer wieder gravierend bluten. Oder was ist da bei dir so sage ich mal, auch der Grenzwert? Ich frage es auch aus dem Grunde, weil ja natürlich jetzt nicht nur proktologische Chirurgen da aktiv sind, sondern auch letztendlich vielleicht auch viele Hausärzte, sicherlich immer noch der eine oder andere Gastroenterologe, aber auch Dermatologen oder auch die unterschiedlichsten, sage ich mal, Kollegen unterschiedlicher Disziplinen. Was macht denn da dann den Unterschied?
Wie du es eben schon gesagt hast, ich glaube, die Beschwerden des Patienten sind dort führend. Man darf in der Proktologie eins nicht vergessen, dass der Anus ein sehr, sehr sensibles und ein sehr wichtiges Organ für die gesamte Defekation, Kontinenz etc. ist. Und man sollte dort nicht behandeln. Also ich spreche mal auf invasive Maßnahmen an. Das heißt, wenn jemand da eine Cortisonsalbe oder eine Lidocainsalbe oder ähnliches appliziert, dann hat es in der Regel keine negativen Effekte. Aber es gibt tatsächlich doch manchmal die Tendenz, jede Analvenenthrombose, sage ich mal, gleich aufzuschneiden. Und man ist dann doch in einem Bereich tätig, der für die Kontinenz und für die Stuhlentleerung wichtig ist. Und der Verlust dieser sensiblen Fasern kann durchaus Patienten nachher kränker machen, als sie vorher waren. Das heißt, die Symptome des Patienten, wegen derer er kommt, und der Behandlungswunsch sind ganz entscheidend.
Und andersrum gefragt, wenn ich jetzt nun Gastroenterologe bin und meine Vorsorgekoloskopien mache, aber sage ich mal jetzt kein Interesse habe oder auch nicht die Voraussetzungen habe, proktologisch tätig zu sein, wann würde ich denn dann den Patienten zum Proktologen schicken?
Wenn er Symptome hat, die ich mit meiner, also als Gastroenterologe mit meiner Diagnostik nicht erklären kann und die möglicherweise auf den Symptomkomplex oder Symptombereich Anus zurückzuführen sind, ja. Was ich unabhängig davon natürlich immer empfehlen würde, ist eine digitalrektale Untersuchung. Auch das wird, glaube ich, nicht immer gemacht, aber gehört meiner Meinung nach zu einer Endoskopie dazu, weil das Problem, und ich glaube, da wolltest du vorhin schon drauf ansprechen, der Analkanal bedingt leider, dass wir so die ersten 3-4 Zentimeter blind sind, wenn wir endoskopieren. Und es gibt halt doch mal das tiefsitzende Rektumkarzinom oder das Analkarzinom oder ein intraanales Papillom oder ähnliches, die man eigentlich sehr leicht und gut palpatorisch auch diagnostizieren kann, zumindest ab einer gewissen Größe. Und deswegen, wenn ich schon in diesem Bereich blind bin, würde ich zumindest digital austasten. Wenn man die Geräte dafür hat, natürlich auch eine Inversion im Rektum vornehmen, um einfach den Übergang Anoderm zum Rektum zu überprüfen. Aber wenn, mit dem mal sagen, palpatorisch nichts ist und mein Patient keine Beschwerden angibt, dann glaube ich, muss er auch nicht zum Proktologen.
Und wie ist es denn, also häufig kommen ja die Patienten zur Koloskopie, was ja dann eigentlich gar keine Vorsorgekoloskopie ist, weil sie dann auch schon eine Indikation hat, weil sie sagen, sie bemerken jetzt Blut auf dem Toilettenpapier. Das ist ja nicht selten, ist ja ganz, ganz häufig. Ich mache dann die Koloskopie, um mehr oder weniger den größeren Tumor oder den größeren Polypen auszuschließen. Sehe vielleicht noch Inversion, Hämorrhoiden, was ja auch dann manchmal schwierig ist, weil man ja auch allein durch die Koloskopie als solches vielleicht schon eine gewisse, ja, Kongestion des Hämorrhoidalplexus hervorrufen kann. Ist das dann was, wo ich jetzt eher dem Patienten sagen kann, naja gut, das sind jetzt die Hämorrhoiden, das macht überhaupt nichts? Oder ist das dann was, wenn da wirklich jetzt Blut war, vielleicht jetzt nicht nur auf dem Toilettenpapier, sondern vielleicht wirklich auf der Schüssel oder auf dem Stuhl Blut, wo man dann therapeutisch rangehen sollte?
Ich glaube, das muss man mit dem Patienten besprechen. Also wir sehen tatsächlich häufig Patienten bei uns in der Ambulanz, die mit genau dieser Thematik zu uns kommen. Blut im Stuhl oder Auflagerung auf dem Toilettenpapier. durchgeführte Koloskopie, dort nichts gefunden. Mhm. Und die Patienten sind verunsichert. Die wollen wissen, warum es da blutet. Und du kennst die Patienten auch. Die sehen, ein Bluttropfen ist für die gleich eine Massenblutung. Und dementsprechend, wenn der Patient hier eine Abklärung wünscht, und das merkt man, dann definitiv zum Proktologen schicken. Ich glaube, wir alle haben schon mal ein bisschen Blut auf dem Toilettenpapier gehabt und waren jetzt nicht gleich schockiert. Das hängt auch so ein bisschen vom Ausmaß ab und von dem Alter und wie man sich letztendlich da mit so einer Diagnose zum Arzt begeben möchte oder nicht. Andererseits, wenn der Patient schon wegen der Blutung zu dir zur Koloskopie kommt und dann Abklärungswunsch hat, im Zweifelsfall definitiv zum Proktologen. Oder aber, was man auch machen kann, wir hatten das ja mal im Rahmen der DGEBV-Live-Veranstaltung überprüft, wenn da eine Kappenendoskopie möglich ist, mit der kann man auch mal so ein Pseudoproktoskop letztendlich bilden und kann sich den Analkanal auch mit einem flexiblen Endoskop ganz gut anschauen. Und dort sieht man dann in der Regel Veränderungen im Bereich des Hämorrhoidalplexus, große Knospen beziehungsweise auch mal eine Ulzeration oder ein Thrombus. Und dann hat man natürlich eine gewisse Diagnose schon gemacht und kann die Patienten beruhigen. Aber wie gesagt, für einen Proktologen ist es relativ leicht zu entscheiden, ob da ein Problem vorliegt und dann auch eine stadienadaptierte Therapie einzuleiten.
Ja, jetzt frage ich mal noch vielleicht ein bisschen noch mal mehr in die Tiefe. Also bei uns gehört ja die proktologische Untersuchung gehört ja für die Facharztprüfung mit dazu. Also bei uns wird ja auch, ich sage jetzt bei uns, also bei uns Gastroenterologen, wird ja auch jeder Patient in irgendeiner Art und Weise digital untersucht. Allein wir müssen ja auch das Gleitgel in den Analkanal einbringen, bevor wir die Endoskopie durchführen. Dann ist natürlich auch so, dass letztendlich man auch das Gerät ja auch langsamer einführen kann, wie du selber sagst, oder man kann auch in Inversion das Ganze machen. Mich würde eher interessieren, ob das dann nicht vielleicht auch reicht als Diagnostik. Das heißt, ob nicht vielleicht doch der Gastroenterologe eigentlich den Großteil, sage ich mal, des proktologischen Patientenklientels in irgendeiner Art und Weise auch nicht nur diagnostizieren, sondern auch behandeln kann. Du hattest schon erwähnt, Salben, aber man kann auch Gummibandligaturen setzen. Oder würdest du eher sagen, das ist ein Gebiet, wo es dann auch schon manchmal Richtung Operation geht, wo man eher sagen sollte, Gastroenterologe, mach deine Vorsorgekoloskopie und überlass den Rest dem Proktologen. Es ist keine einfache Frage, aber dafür bist du ja Gast heute.
Ist aber eine gute Frage. Und wir haben die Frage tatsächlich häufig auch schon diskutiert, auch in vielen Kongresssitzungen. Und natürlich ist es eine Frage, die man nicht einfach beantworten kann. Meiner Meinung nach ist so ein Patient deswegen besser bei einem Proktologen aufgehoben, weil der einfach ein ganz anderes Spektrum an Behandlungen bieten kann. Und natürlich kann man Hämorrhoiden bänden, man kann die sklerosieren, aber man muss sie eben manchmal auch operieren mit einer Hämorrhoidektomie, mit Stapler oder lokal. Und da, glaube ich, hört dann doch die gastroenterologische Kompetenz auf. Was nicht passieren sollte, ist, dass man an sowas herumdoktert und halt mal das macht, was man kann und mitunter mehr Schaden anrichtet, als man dem Patienten hilft. Ich glaube, solange man jetzt nur mit einer Hämorrhoidalsalbe oder mit einem Nitrosalbe oder ähnlichem die eine oder andere Erkrankung behandelt, dann ist das durchaus was, was man gastroenterologisch absolut vertreten kann und auch machen sollte. Andererseits, wenn es dann tatsächlich was ist, wo man überlegen muss, mache ich das endoskopisch oder soll da vielleicht ein Chirurg rangehen, glaube ich, dann sollte man fairerweise und im Sinne des Patienten das in die Hand geben, die es kann und die auch das gesamte Spektrum der Therapie anbieten kann.
Eindeutige Aussage und auch, glaube ich, eine wichtige Aussage bringt uns auch schon so ein bisschen eigentlich zu dem, wir müssen auch gucken, wie geht's denn weiter jetzt mit dem Gebiet, dem Fach, auch jetzt speziell der Proktologie. Wenn man spricht, multidisziplinär ist ja immer so ein Wort, was man sehr schön, was immer gut passt, dass man immer sagt, wir machen das multidisziplinär, wir besprechen die Fälle miteinander und überlegen dann gemeinsam, was das Beste ist. Trotzdem, um nochmal konkret zu werden, ich sehe schon so ein bisschen mit Sorge, gerade jetzt in der Ausbildung von unserem Nachwuchs, dass das, was früher gemacht wurde, dass es selbstverständlich war, dass man bei jedem Patienten nochmal mit einem Proktoskop voruntersucht hat, getastet hat, dass das so ein bisschen verloren geht. Ist es ein Problem, sage ich mal jetzt, für das Gebiet als solches? Und auf der anderen Seite jetzt für euch als Proktologen auch mal so perspektivisch gefragt, wie kann man denn das auch qualitätssichern machen? Also ich ärgere mich zum Beispiel häufig, so im Stillen eher, warum man vom Proktologen nie Bilder sieht. Ja, warum kann man das nicht vergleichen? Das ist alles so sehr deskriptiv und individuell abhängig. Gibt es denn da nicht irgendwelche Lösungsansätze, dass man auch diese gemeinsamen Fälle interdisziplinär dann auch irgendwie, sage ich mal, mit objektiveren Bildmaterialien, Klassifikationen, also in der Endoskopie haben wir alles Mögliche, Paris, Nice, Größe, Pit-Pattern und so weiter und so fort. Gibt es da irgendwelche Ansätze?
Natürlich gibt es hier und da Klassifikationssysteme und es gibt auch die Möglichkeit mit Videoproktoskopen, zu dokumentieren. Also ich möchte mal sagen, die rein technischen Möglichkeiten wären gegeben. Ich habe ein bisschen Angst. Ich teile deine Sorge um die Ausbildung in diesem Bereich und um die Versorgung. Das hängt aber, glaube ich, auch generell in so einer bisschen einer Scheu zusammen, Patienten in einer Art und Weise zu untersuchen, wie wir es vielleicht noch gelernt haben. Das heißt, du hast es eben ganz schön gesagt, man führt das Endoskop ein und tut vor, den Analkanal mit Lidocain oder mit irgendeinem Gleitgel versehen. Das ist von einer digital-rektalen Untersuchung himmelweit entfernt. Und ich möchte mal sagen, ich sage das mal so ein bisschen spöttisch, die Liebe, die ein Proktologe in den Anus investiert, die sieht man tatsächlich, zumindest habe ich die bei gastroenterologischen Untersuchungen nie gesehen. Das heißt, das ist tatsächlich auch so ein Gebiet, der, glaube ich, den meisten Gastroenterologen gar nicht so von so großem Interesse ist. Wie man sowas ideal lösen kann, das ist, wie wir es praktizieren, dass wir einfach endoskopische Abteilungen interdisziplinär machen, mit natürlich einer ganz klaren proktologischen Kompetenz, aber auch mit einer gastroenterologischen Kompetenz. Mhm. Und man setzt sich einfach gemeinsam. Wir rotieren, wir schauen Befunde gemeinsam an. Und wie gesagt, der Einsatz von Videoproktoskopen oder eben von der Kappenendoskopie wäre ein gutes Medium, um entsprechend besser zu dokumentieren. Es geht aber auch ohne tatsächlich. Also man kann auch wunderbar zu zweit in ein Proktoskop reingucken, beziehungsweise wenn man was eingestellt hat, dann schaut der andere. Und wie gesagt, entscheidend ist die Anamnese und die Befunderhebung, gar nicht mal so sehr die Proktoskopie.
Sehr schön. Wunderbar. Also ich glaube, wir haben einiges mitgenommen von diesem Podcast. Erstmal, dass es ein Fach ist, was durchaus auch eine Expertise bedarf. So einfach ist es nicht. Es bedarf auch einer gewissen Liebe zum Anus, nicht zum eigenen Anus, auch sondern zum Anus seiner Patientinnen oder Patienten. Auch das haben wir mitgenommen. Und ich denke mal, es ist spannend. Ich glaube auch noch, dass in diesem Gebiet auch sich therapeutisch noch einiges ändern wird. Momentan hat man ja auch so ein bisschen das Gefühl, es ist noch sehr viel, wie soll man sagen, kleine Chirurgie dort, die dort so gemacht wird. Aber auch da, denke ich, ist noch Platz nach oben für neue therapeutische Verfahren. Und da weiß man ja auch, dass du jemand bist, der da auch immer großes Interesse hat, diese Verfahren nach vorne zu bringen. Ich glaube, es ist auch ein Thema, was viel zu sehr vernachlässigt wird in der gastroenterologischen Community. Und deswegen finde ich das ganz toll, dass du das auch so erzählt hast oder uns beigebracht hast. Es gibt ganz wenig Sitzungen auf Kongressen, wo das interdisziplinär erörtert wird, obwohl es so ein häufiges Krankheitsbild ist. Und wir erwarten noch einiges von dir, lieber Dirk, in diesem Zusammenhang, vielleicht auf der nächsten DGEBV dann.
Ja. Das sehr gerne. Und wie gesagt, du hast ja deinen Podcast. Und wenn dort Interesse besteht, dass wir das Thema Proktologie vielleicht in Folgenaufnahmen vielleicht noch ein bisschen intensiver beleuchten und vielleicht auch Interesse besteht, da andere Meinungen noch mit einzubringen, glaube ich, können wir das gerne beisteuern und vielleicht ein Anreiz dafür. Ich kenne wenige Patienten, die so dankbar sind wie proktologische Patienten. Das ist tatsächlich auch was Spaß macht, weil diese Patienten kommen mit einem Problem und häufig gehen die ohne das Problem oder zumindest mit einer deutlichen Befunderleichterung. Das ist ein Arzt-Patienten-Verhältnis, wie man es selten noch findet und daher eine sehr schöne Erfahrung, die auch ich, muss ich ehrlich sagen, in meinem jetzt über 20 Jahre anhaltenden Berufsleben vor allem immer bei proktologischen Patienten erfahre und deswegen ist es ein tolles Thema und vielleicht ist es wert, auch im Podcast weiter behandelt zu werden.
Ja, dann nehmen wir doch das gleich mal als Schlusswort, wunderbar, und fassen es gleich auch mal als Anregung auf, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer uns gerne dort auch ihre Meinung mitteilen. Was halten Sie von der Proktologie? Wo sehen Sie den Anus am besten aufgehoben? Beim Chirurgen, beim Gastroenterologen, beim Dermatologen? Und lieber Dirk, wir nehmen sehr gerne deine Anregung auf, dass man dann dieses Thema, wenn es dann entsprechend auch entsprechende Resonanz findet, dann auch vielleicht nochmal ein zweites Mal diskutieren können. Somit vielen Dank, dass du da mitgemacht hast. Und ja, Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hoffe ich, dass es Ihnen gefallen hat. Und wir hören uns wieder in 14 Tagen mit der 51. Folge dann unseres Podcasts Good Morning Endoscopy. Bis dahin, auf Wiederhören.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.